Ich finde es schlimm, dass es Armeen gibt und auch Armeen braucht. Grundsätzlich am schönsten wäre es, wenn es keine Armee gäbe.
In einer idealen Welt braucht es keine Armee. Ich würde dazu sagen, in einer idealen Welt ist die Armee auf ihren Zweck behaftet und reduziert. Aber was wir heute sehen, ist ein weltweites enormes Geschäft von Rüstung, eine riesige Industrie, wo ganze Gesellschaften materiell, finanziell davon abhängen.
Glaubenssache. Gespräche über Glauben, Kirche und Religion. Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen. Er wird heute überall gefordert und nur selten umgesetzt, der Frieden. Die Realität ist eine andere. Kriege in der Ukraine, Konflikte im Nahen Osten und kleinere und grössere Kriege überall auf der Welt. Für das gibt es und braucht es Armeen, das Militär. Aber wie geht man mit diesen Realitäten um? Sollte man den Frieden unterstützen? Und soll man, wenn man seinen Glauben auf die Bibel aufbaut, Pazifist werden? Oder doch auch ins Militär gehen? Ich bin Karl Dittli und wir schauen heute die Widersprüche an. Wir sind hier im Pfäffiken, heute im Studio, und wir haben heute zwei Gäste da, oder ich habe heute zwei Gäste da, besser gesagt. Einerseits der Samuel Schmid, du bist in der Armeeseelsorge und auch Chef von ihr und bist von Haus aus ein reformierter Pfarrer und hast auch ein Hilfswerk geleitet. Herzlich willkommen, Samuel, schön bist du da.
Herzlichen Dank.
Und zu meiner Rechten sitzt der Hans-Uli Gerber. An unserem Tisch, du bist pensionierter Gemeindepfarrer von den Mennoniten oder Altäufer. Das ist eine freikirchliche Bewegung, die eigentlich in der Schweiz und auch in anderen Ländern wo es gibt. Und du bist auch viele Jahre in der internationalen Friedens-, Nothilfe- und Entwicklungsarbeit tätig gewesen und heute Vertreter vom Täuferischen Forum für Frieden und Gerechtigkeit. Also auch dir ein herzliches Willkommen, Hans-Uli. Schön, bist du da. Vom Bern bist du hergekommen.
Im Berner Jura bin ich daheim, aufgewachsen in den Freibergen. Genau. Danke vielmals für die Einladung.
Sehr gerne. Und du bist von Aarau hergekommen, gell?
Ganz
Samuel.
Genau.
Wir reden ja heute über das Thema Frieden, auch so ein bisschen Pazifismus versus Militär, wobei, ob das dann ein Versus wird sein, werden wir sehen. Das kann ja auch eine Ergänzung sein. Jetzt mal eine persönliche Frage zum Einstieg an euch beide. Wie wichtig ist denn euer Thema Frieden, ob jetzt im Militär oder auch von der Täuferbewegung her? Samuel, du, wo im Militär ist, eigentlich in einer Einheit, wo, ja, vielleicht nicht nur für den Frieden bekannt wäre.
Frieden als Thema ist mir äußerst wichtig. Darum engagiere ich mich privat auch für ein friedliches Zusammenleben und das Engagement der Gesellschaft. Aber auch beruflich als Chef der Armeeseelsorge, weil mir Frieden wichtig ist und weil ich finde, dass wir uns auf die verschiedensten Arten für Frieden einsetzen sollten.
Bei dir, Hans-Uli, das Thema Frieden. Du, der ja auch wirklich in verschiedensten Friedenskontexten gearbeitet hast.
Ja, es ist mir persönlich schon ein Anliegen. Ich bin auch persönlich harmoniebedürftig. Aber ich habe mich sehr fest eingesetzt in meinem ganzen Leben gegen Gewalt und für Gewaltprävention. Und ich weiss, dass die Abwesenheit von Gewalt nicht unbedingt Frieden bedeutet, aber Gewalt ist wirklich verheerend.
Mhm. Ich bin jetzt nicht in dem Sinn in so Kontext tätig wie ihr. Also Militär habe ich aus persönlichen Gründen nicht können machen. Und ich bin jetzt auch nie, sage ich mal, jetzt mega fest im Pazifismus daheim gewesen. Aber ich merke, Frieden ist schon ein Thema, das uns beschäftigt. Wir haben ja gerade bei der Friedenskonferenz auf dem Bürgerstock gehabt und gerade die Konfliktzeiten von ja, Ukraine-Krieg, Russland oder auch jetzt den Nahost-Konflikt, fragt man sich schon, warum gibt es Krieg, das ist näher als sonst, oder? Warum wird der Frieden nicht über alles immer und überall gesucht? Und ja, es geistert ja dann auch immer so ein Szenario umeinander, wie ein dritter Weltkrieg könnte das mal noch werden oder so. Also wir leben da schon in speziellen Zeiten. Ich würde sagen, wir machen jetzt so zwei ein bisschen Interviewteile, wo ich mal ein bisschen eintauchen möchte, zuerst in eure beiden Genres, bevor wir dann wirklich zusammen in Austausch hineingehen. Starten möchte ich mit der Armeeseelsorge, Samuel. Wenn man natürlich in der Armee innen ist, ist ja immer die Frage, inwiefern siehst du das Anliegen auch von der Armee als ein Anliegen, das du vielleicht auch mit dem Frieden kannst vereinen, was du ja vorher erzählt hast in deinem Engagement?
Ich finde es schlimm, dass es Armeen gibt und auch Armeen braucht. Grundsätzlich am schönsten wäre es, wenn es keine Armee gäbe. Allerdings, und ich beziehe mich da ganz besonders auf den Schweizer Kontext, wo die Schweizer Armee verteidigt. Der Slogan ist von der Schweizer Armee, wo wir auch vom Gesetzgeber und von der Verfassung her Verantwortung haben, unser Land zu verteidigen. ist die Armee leider eine Notwendigkeit in der Schweiz. Und ich sitze da neben dir in Uniform bin selbstverständlich auch, identifiziere mich mit dem Auftrag, den von der Politik her die Armee bekommen hat, im vollen Wissen darum, dass es nicht darum geht, einfach eine Institution zu unterstützen, um der Institution willen, sondern dass es darum geht, die Menschen in unserem Land zu unterstützen und zu schützen und die Menschen, die sich für unser Land in der Armee einsetzen, auch seelsorgerlich zu betreuen und zu begleiten. Und darum bin ich Armeeseelsorger.
Und das siehst du in dem Sinne jetzt nicht als einen Widerspruch zum Glauben und zu den biblischen Werten, in einer Armee zu sein?
Ich kann das nicht ganz so pauschal beantworten. Wäre es jetzt, würde es darum gehen, in einer Angriffsarmee zu sein, in einer offensiven Armee, in einer Armee, die auch von Despoten manipuliert und missbraucht werden kann, dann wäre das für mich ein ganz klares Problem und auch ein No-Go. Hingegen, im Schweizer Kontext, wo es darum geht, unser Land zu schützen und zu verteidigen und eigentlich die Armee dafür da ist, dass sie möglichst nie eingesetzt werden muss, kann ich das nicht nur sehr gut mit meinem christlichen Glauben, mit meinem Gewissen vereinbaren, sondern bin auch voll und ganz der Überzeugung, dass das ein guter und richtiger Weg ist.
Also findest du es auch kein Problem, dass in dem Kontext dann Waffen eingesetzt werden, dass, einfach weil es für den Übungszweck und vor allem für den Verteidigungszweck ist?
Sobald es zur Anwendung von Gewalt, in welcher Form auch immer, kommt, ist ganz vieles vorher schiefgegangen und sind viele andere Wege verpasst worden. Aber leider, das zeigt uns Geschichte, das zeigt uns leider auch die Gegenwart heute, leider ist manchmal das Anwenden von Gewalt, von Waffengewalt oder zumindest auch die abschreckende Wirkung durch das Dasein von Waffen notwendig, damit kann Frieden erhalten werden. Und weil mir Frieden wichtig ist und weil ich im Herzen, ich sage es jetzt ein bisschen gewagt, wirklich auch pazifistisch eingestellt bin, darum bin ich da mein Sagen.
Also wahrscheinlich treffen wir dann da noch mehr Gemeinsamkeiten von euch beiden an, als man im ersten Moment würde denken. Und es kommt ja wahrscheinlich auch darauf an, oder in welchem Kontext, dass man auch unterwegs ist von der Armee. Und da nimmt ja die Armeeseelsorge auch schon nochmal eine besondere Rolle ein, als ein Bindeglied oder eine Anlaufstelle auch für Leute, die wirklich auch mit ihren Anliegen kommen können. Erzähl doch mal in ein paar Worten, was macht ihr eigentlich in der Armeeseelsorge? Was ist so eure Aufgabe?
Die Armeeseelsorge ist zum einen der Ort, wo Religion, Glauben und Spiritualität, die Kompetenz dafür in der Armee und in der Gruppe Verteidigung gebündelt ist. Wir wissen also auch Bescheid über religiöse Fragen und Themen, aber da ist es viel mehr als das. Es geht nämlich darum, zu beraten, zu begleiten und zu unterstützen von Menschen im Kontext der Armee in den verschiedensten Anliegen, sei es im militärischen Setting, sei es aber auch private, teilweise auch berufliche Anliegen. Es geht darum, für Menschen da zu sein und Menschen zu begleiten. Wir tun selbstverständlich auch in Krisensituationen intervenieren und eingreifen und unterstützen, wenn zum Beispiel ein Unfall da ist oder so, im schlimmsten Fall sogar ein Todesfall da ist oder so eine Krise- und Notsituation kommt. Wir können also auch Feuer löschen und als Feuerwehrmann und Frauen tätig sein, aber wir sind viel mehr Wegbegleiter, wo es einfach darum geht, das Leben zu teilen, für die Menschen da zu sein, ein offenes Ohr zu haben und niederschwellig in aller Vertraulichkeit und in der absoluten Verlässlichkeit, dass das, was gesagt wird, auch wirklich beim Armeeseelsorger bleibt, mit den Menschen zu reden und für sie da zu sein. Darum sind Armeeseelsorgerinnen und Armeeseelsorger auch bei den Truppen eingeteilt. Es ist nicht irgendeine Fachstelle zentral, sondern jede Truppe, jeder Truppenkörper hat ihre Armeeseelsorger, ihre Armeeseelsorgerin, die die Truppe begleitet.
Und mittlerweile gibt es ja auch verschiedene Konfessionen wo da, und auch Religionen, die da vertreten sind, oder? Also es ist nicht nur eigentlich eine christliche Einheit, sondern mittlerweile ist es auch jüdische und muslimische Personen, oder, die da dabei sind. Kannst du schnell von der Struktur her sagen, wie viele Leute sind da und wie stellt sich das genau zusammen?
Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo die Armeeseelsorge konfessionell aufgestellt ist, wo es eben zum Beispiel katholische und reformierte Armeeseelsorge gibt, haben wir das da in der Schweiz nicht. Wir haben, wie es der Chef der Armee mal gesagt hat, eine Armee für alle und wir haben auch eine Armeeseelsorge für alle. Das heisst, wir haben Armeeseelsorger mit unterschiedlichem Hintergrund. Armeeseelsorger mit christlichem, mit jüdischem und mit muslimischem Hintergrund. Aktuell haben wir rund 200 Armeeseelsorgerinnen und Armeeseelsorger. Davon ungefähr 40% mit reformiertem Hintergrund, dann ungefähr 30% mit katholischem Hintergrund, mit ungefähr 20% mit freikirchlichem Hintergrund und dann auch bereits einige mit jüdischem und mit muslimischem Hintergrund.
Und das ist gefragt, also werdet ihr da regelmäßig auch aktiviert oder wie ist da die Nachfrage?
Dadurch, dass da Meisensorger und bei den Leuten sind und mit den Truppen unterwegs sind, ergeben sich viele alltägliche Gespräche und aus diesen alltäglichen Kontakten heraus dann auch immer wieder vertiefte und tiefgründige Gespräche. Es ist damit nicht nur ein seelsorgliches Angebot, sondern auch aufsuchende Seelsorge. Das heisst, wir gehen wirklich zu den Leuten hin und leihen ihnen ein offenes Ohr. Und für uns ist es wichtig, dass wir die Realität der Gesellschaft abbildet haben, auch in der Armee. Das heisst, die verschiedenen Kompetenzen, in Form auch der verschiedenen Religionen und religiösen Strömungen, die in der Schweiz vorhanden sind, auch in der Armeeseelsorge können abbilden und darum auch die Fachkompetenz haben. Verbindend für alle Armeeseelsorgerinnen und Armeeseelsorger sind die Werte, wie sie zu meiner Bundesverfassung vorgeht und so heisst sie unseren Weisungen, wie sie insbesondere von der christlichen Tradition von unserem Land geprägt sind.
Wo fließt da der Glaube ein oder kann da auch mal der Glaube einflüssen? Du hast es vorhin gesagt, oder ich habe dich auch als reformierter Pfarrer vorgestellt. Inwiefern ist da der Glaube auch das Thema, gerade wenn es auch Seelsorge heisst, oder?
Jeder Armeeseelsorger, jede Armeeseelsorgerin hat auch eine persönliche Verwurzelung, einen persönlichen religiösen Hintergrund und der ist ganz wichtig, weil der gibt einzelnen Armeeseelsorger auch Kraft, um Menschen zu begegnen und auf andere Menschen einzugehen. Die Armeeseelsorge ist aber ganz klar nicht missionarisch unterwegs. Das ist ein Tabu. Es geht nicht darum, Menschen zu überzeugen, sondern Menschen zu begleiten und dort abzuholen, wo sie stehen und ihnen allenfalls auch weitere Möglichkeiten und Ressourcen aufzuzeigen. Und da kann selbstverständlich auch manchmal eine Aussage über die persönlichen Ressourcen reinkommen. Aber es geht nicht darum, die Menschen von etwas zu überzeugen, sondern vielmehr den Menschen zu begegnen. Und jetzt von meinem Hintergrund, von meinem christlichen Hintergrund her, sage ich, für mich ist das auch ein Stück weit Evangelium, nämlich einfach da zu sein, wie Jesus das uns auch vorgelebt hat, da zu sein, Menschen anzunehmen, vorbehaltlos, ohne irgendwelche Forderungen zu stellen am Anfang und einfach ihnen zuzulassen und ihnen in Liebe zu begegnen. Und dafür brauche ich persönlich auch meinen Glauben, meinen starken Halt. Und dafür hat auch jeder Armeeseelsorger und jede Armeeseelsorgerin das Bewusstsein, ich sage sehr allgemein, von der Transzendenz, vom Bewusstsein, wir sind nicht das Letzte hier auf der Erde, sondern wir sind an einem höheren verantwortlich. Wir sind Geschöpfe Gottes und auch unser Mitmensch ist ein Geschöpf Gottes.
Danke dir, also da haben wir mal einen Einblick bekommen in die Armeeseelsorge. Jetzt möchte ich gehen zum Pazifismus und auch zu der Täuferbewegung, Hans Uli. Du bist ja da einer, der sich sehr gut auskennt. Vielleicht müssen wir kurz erklären, Pazifismus, was ist das überhaupt und wo ist das auch ein bisschen in der Bibel begründet?
Ja, das Wort Pazifismus kommt in der Bibel nicht vor. Jesus hat einen Gott gezeigt und von einem Gott gezeugt, der Liebe ist. Liebe für alle Menschen und für die ganze Schöpfung. Und ein Gott, der Frieden und Gerechtigkeit hervorbringt und schafft, was Gewalt nicht kann. Und was Menschen ja auch nicht können. Aber durch Liebe können sie es machen. Wir reden von pazifistischen Kirchen, jetzt historischen Friedenskirchen, wo eben die Täufer dazugehört haben und die Quäker auch aus der Reformation entstanden sind, wo Gewalt abgelehnt haben, wie sie gesagt haben, mit Gewalt lässt sich das Evangelium nicht verteidigen und nicht ausbreiten. Sie sind ja dagegen gesehen, dass die Reformation mit Gewalt oder von Staates wegen durchgeführt wird. Dort haben sie sich mit dem Zwingli unterschieden. Was die Bibel angeht, sie sind weitgehend ja schon einig gewesen. Und das ist ja nicht die einzige Wurzel von der pazifistischen Bewegung. Es gibt eine Bewegung an und für sich, wo der Glaube an die erlösende Kraft von der Gewalt ablehnt. Mhm. Um das geht es eigentlich. Und wenn wir von Gewalt reden, hier reden wir von organisierter Gewalt. Und in der heutigen Welt umso pertinenter, umso wichtiger, weil Gewalt ist eigentlich die instrumentalisierte Verlängerung von der menschlichen Kraft, Verlängerung mit einem Stecken oder mit einem Gewehr oder mit einer Bombe oder heutzutage leider sogar mit Roboter, was natürlich beängstigend ist. Und der Pazifismus sagt eigentlich, wir dürfen uns nicht auf das verlassen. Das wird kein Heil und keine Rettung und kein Frieden und kein Segen bringen. Das ist eigentlich in ein paar Worten zusammengefasst, der Pazifismus.
Jetzt ist mir ja schon bewusst, du hast es erwähnt, dass das auch natürlich von der Bibel her kommt und auch von der zentralen Lehre von Jesus. Und gleich kann man ja da auch wieder andere Aussagen von Jesus noch finden, wie zum Beispiel, dass er mal gesagt hat, er kommt nicht zum den Frieden bringen, sondern das Schwert. Das wäre ja jetzt ein völliger Gegensatz zu dem, was der Pazifismus will lehren.
Scheinbar, ja. Ja, Jesus hat das wirklich gesagt. Nur geht es, Jesus zitiert in diesem Wort der Prophet Micha, der sagt, es wird im gleichen Haushalt wird's Streit geben, wird es Zwist geben. Und dort ist mit Schwert das Scheidungselement, das Scheidungsmoment gemeint und nicht die Gewalt, die tötet und zerstört. Und das zeigt etwas ganz anderes auf, was sehr wesentlich wäre heute eigentlich. Und das ist, dass man Krieg und Konflikt nicht verwechselt, was in den Medien alltäglich gemacht wird. Es ist von Krieg zu reden, aber wir reden von Konflikt, was der Krieg tut, verharmlosen und beschönigen. Und eigentlich ist der Krieg ja immer zerstörend. Und Gewalt hat etwas immer zerstörend. Es kann nicht etwas Rettendes haben, so in dem Sinn. Das wäre eigentlich die biblische Botschaft, wie wir sie verstehen. Jesus hat aber auch gesagt, wer das Schwert braucht, um jemanden umbringen oder um etwas erreichen, wird schon das Schwert umkommen. Oder das ist wie das andere Wort, das das Gleichgewicht wiederherstellt. Jesus hat auch seinen Jüngern nicht erlaubt, Feuer und Schwefel vom Himmel herabzukommen, auf ihre Finden, auf seine Finden, und hat auch seinen Jüngern nicht erlaubt, dass sie ihn selber mit dem Schwert verteidigen. Also dort sind ein paar so ausschlaggebende Hinweise, für mich ausschlaggebend.
Was sind jetzt für dich so die zentralen Kernpunkte vom Pazifismus und wie er entstanden ist, auch im Hintergrund von der Dorfbewegung, wo ja du sehr verbunden bist und auch kennst und studiert hast?
Einer der Kernpunkte für mich ist, ich glaube, Pazifismus geht nicht ohne Kritik der Macht. Und Macht und Gewalt sind nicht das Gleiche, natürlich auch nicht. Aber Gewalt dient theoretisch und in der Praxis natürlich auch der Macht zu ihrer Selbsterhaltung. Oder, wie es der Paulus sagt, unter Umständen, die Gesellschaft vor kriminellen, gewalttätigen Übergriffen zu schützen. Heutzutage hat Gewalt ja enorme Auswüchse erreicht, enorme Dimensionen erreicht. Und ich denke, dass wir heute, und das war schon eines der Merkmale der Täufer von Anfang an, dass sie die Macht haben akzeptiert, insofern, dass sie beschränkt ist und ihre Schranken muss gewiesen werden. Heute würde man sagen, demokratisch kontrolliert muss werden. Dass Macht nicht für sich alleine agiert und nicht unabhängig von dem, was den Menschen im Interesse ist, von den Menschen oder den Menschen gut tut oder ihren Wunsch ist. Natürlich wissen viele Leute nicht recht, was sie wollen. Oder sie wollen vielleicht nichts anderes, als nur ihren lieb schönen Frieden haben. Was ja auch nicht unbedingt interessant ist oder heilsbringend für alle, das Gemeinwohl im Auge zu behalten. Auf lange Frist. Gewalt scheinbar kann das Problem vielleicht kurzfristig lösen, aber Gewalt bringt immer neue Ungerechtigkeit mit sich und ist nie nachhaltig. Und das muss man, glaube ich, im Auge behalten, wenn man davon ausgeht, dass Krieg muss in die Schranken gewesen werden. Heutzutage, wir sagen ihnen ja, Samuel hat es vorhin gesagt, in einer idealen Welt braucht es keine Armee. Ich würde so sagen, in einer idealen Welt ist die Armee auf ihren Zweck behaftet und reduziert. Aber was wir heute sehen, ist ein weltweites enormes Geschäft von Rüstung, eine riesige Industrie, wo ganze Gesellschaften materiell, finanziell davon abhängen. Und das ist an und für sich ein Problem. Also, Dorothee Sölde hat mal ein Buch geschrieben mit dem Titel «Aufrüstung tötet auch ohne Krieg». Und das ist heute eigentlich eine Tatsache, die im Raum steht. Insofern durch mein Problem heute nicht nur der Krieg, sondern der Militarismus an und für sich. Vor allem, zumal wir glauben, dass Gewalt nicht Erlösung kann bringen kann.
Mhm. Eben, aber Pazifismus kann ja dann ein Weg sein zum Frieden. Aber ich nehme an, du als Pazifist oder jemand, der sich auskennt in dem, würdest du wahrscheinlich auch nicht verneinen, dass es noch andere Wege gibt, auch in anderen Kontexten.
Es gibt immer viele verschiedene Wege, glaube ich. Pazifismus ist nicht unbedingt der Weg zum Frieden. Pazifismus ist eine Haltung, die Krieg und organisierte Gewalt ablehnt. Und es gibt zum Glück auch in organisierter Gewalt gibt's immer Menschen wie der Samuel, die sagen, wir begleiten Menschen in Krisensituationen, in Grenzen, Situationen. Und das ist enorm wichtig, gerade dort, wie alles drunter drüber geht.
Also Menschen vom Frieden eigentlich in einem Kontext, wo nicht nur unbedingt für den Frieden ausgelegt ist. Ja. Ja. Je nachdem. Ja.
Ja.
Wenn wir von euch beiden mal erfahren, in welchen Kontext ihr unterwegs sind, ich möchte jetzt gerne auch die Runde aufmachen. Also wir haben die Armeeseelsorger und der Pazifist. Jetzt, wenn ihr euch gegenüber sitzt und so hört, in was der andere daheim ist, wie kommt euch da der Lebensstil vom anderen rein? Ist das etwas völlig Fremdes oder findet ihr euch da irgendwo?
Ich habe vorhin gerade versucht zu überlegen oder zu analysieren, in welchen Grundzügen wir uns unterscheiden. Bei dem jetzt, was der Hans-Uli gesagt hat. Und dann haben wir feststellen, praktisch alles, was du so gesagt hast, hätte ich eins zu eins genau auch so können sagen und unterschreiben. Weil es darf Gewalt nicht als Lösung angeschaut werden. Gewalt, das hast du auch gesagt, ist oder Macht muss demokratisch kontrolliert sein, muss in einem demokratischen Kontext erfolgen. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass es so Menschen gibt wie der Hans-Uli, die auch mit ihrem persönlichen Leben wie ein Kontrapunkt gesetzt haben und setzen und sagen, ich will ganz bewusst etwas anderes beispielhaft und auch zeugnishaft vorleben. Und dem gebührt höchster Respekt. Also ich habe sehr hohen Respekt vor dem Lebenswerk von Hans-Uli, auch vor seinem Werdegang, auch wenn er persönlich sich konsequent war und auch Einschränkungen oder Schwierigkeiten mit dem Weg erfahren hat. Und ich finde, genau so Stimmen und so Leute braucht es, damit man immer wieder hinterfragt, ob der Weg, wo man auch als Land gehen, wirklich der richtige ist.
Würde jetzt wahrscheinlich auch nicht jeder vom Militär so sagen, aber es ist schön zu hören. Hans-Uli, wie sieht es bei dir aus jetzt im Blick auf die Armeeseelsorge?
Ja, ich hatte Mühe, in der Armeeseelsorge zu sein, weil ich grosse Zweifel habe an der Armee selber oder Institutionen. Aber ich habe grosse Zweifel an fast allen Institutionen. Ich bin das Jahr 70 und ich habe in meinem Leben viele Institutionen lernen können. Und Institutionen haben etwas Gewaltsames in sich, häufig. Weil es unpersönlich wird, häufig, und weil Menschen schnell mal in ihre Grenzen kommen oder drüber werden. Und wenn Gewalt institutionalisiert ist, dann ist sie noch ein bisschen gefährlicher für das Menschsein und für das heutige Leben. Jetzt mal abgesehen von der Schweiz, oder die Schweiz ist eine kleine Insel, vielleicht noch in der Welt, wo Meinungsfreiheit aufrechterhalten wird. Das ist ein Thema, nicht gegenwärtig daran arbeiten, für einen Anlass den Sommer. Meinungsfreiheit, Demokratie, Gewaltentrennung, unbedingt, oder? Aber in vielen Orten auf der Welt ist es überhaupt nicht so. Ich lese fast jeden Tag über Soldaten im Dienst von der russischen Armee, die machen es rein nur für das Geld. Weil sie im finanziellen Klemme sind, dann lassen sie sich einspannen von Putin, von seiner Armee, für in den Krieg zu gehen. Ohne, dass sie irgendeine Überzeugung dahinter haben. Oder in Afghanistan, ein Dokumentarfilm, den ich vorletzt gesehen habe, wo Leute, wo Männer gewalttätig sind, beruflich oder auch einfach als einzige Aktivität, weil das der einzige Weg ist, irgendwie zu einem bisschen Brot kommen für morgen für ihre Familie. Wir leben in einer solchen Welt heute. Und dann muss ich umso mehr sagen, zum Glück gibt es immer überall, wir haben ein Beispiel im Zweiten Weltkrieg und in jeder Situation von Menschen, die Menschlichkeit an den Tag legen und die Empfindsamkeit, die Empathie nicht verloren haben. Auf die kommt es schlussendlich darauf an. Trotz und über alle mehr oder weniger gewalttätigen Einrichtungen. Aber heutzutage natürlich angesichts von dem extrem mächtigen militärisch-industriellen Komplex, wo auch die Schweiz zum Opfer fällt ein bisschen, wenn entschieden wird, zum Beispiel die Tage, dass in Bern, ich weiß nicht, ob es der Bundesrat oder das Parlament, ich kann es nicht sagen, dass gewisse Vorschriften für Doppelgüter, die als Rüstungsgüter eingesetzt werden können, dass man dort die Schranken absetzt. Dann tut man damit natürlich der Ukraine die Tür auf, dass die Ukraine mehr Waffen bekommen kann und sich besser verteidigen. Aber das gilt dann auch für andere Länder. Und dort, muss ich dann sagen, fällt die Schweiz natürlich auf die Schliche von der Rüstungsindustrie rein. Und dann muss ich dann sagen, nein, ich bin nicht einverstanden. Oder das kann nicht in meinem Namen passieren. Aber viel machen kann ich nicht dagegen, schlussendlich wahrscheinlich.
Samuel, du hast ja vorher gesagt, du könntest dich fast allen Punkten mit ihm finden. Du siehst jetzt gleich noch etwas, was auch kritisch ist, oder?
Ich habe gesagt, fast allen, genau. Ich denke, die Einstellung, die pazifistische Haltung, ich würde sogar sagen, dass uns Frieden am Herzen liegt und dass wir uns für Frieden in unserem jeweiligen Lebenskontext einsetzen, das verbindet uns auch. Und die Frage ist dann vielleicht, was ist die Antwort auf die Bedrohungssituation in dieser Welt? Was ist die Antwort von der Schweiz? Und wenn ich will mich da ganz bewusst auf die Schweiz und die Schweizer Armee als Milizarmee, nicht als Profiarmee. Mhm. In der Schweiz geht es nicht darum, dass man in der Armee geht, um Geld zu verdienen wie andere Armeen, sondern das ist der Bürger und Bürgerin, wo 3 bzw. 4 Wochen Militärdienst macht, zwischen 20 und 30 meistens. Und darum sind wirklich die Schweizer Verhältnisse speziell und besonders. Und wenn ich sage, ich stehe zu unserer Armee, dann meine ich unsere Schweizer Armee in diesem Kontext. Und die Frage, die sich für mich stellt, ist, was denn eine Konsequenz ist aus der Bedrohungssituation, die wir haben in unserer Welt. Ich kann als Einzelperson auch ganz bewusst auf Gewalt verzichten, wenn es mehr angeht. Ich kann auch als Organisation den Mahnfinger aufheben und solche Rüfer in der Wüste braucht es in unserer gewaltbereiten Welt, die sagen, Achtung, Leute, Gewalt ist nicht die Lösung. Mhm. Absolut. Aber als Land, wo wir den Auftrag haben, auch uns Schutzbefohlene zu verteidigen und uns einzusetzen und Unrecht fernzuhalten, das hast du vor ein paar Minuten auch gesagt in einem Votum von dir, dort dürfte es mir ist das Vorhandensein von einer Armee, die auch entsprechend ausgerüstet ist, wo entsprechend auch könnte sich verteidigen und zur Verteidigung von unserem Land beitragen, beziehungsweise unser Land zu verteidigen. Wir sind die einzige Macht, wo das kann. So eine Armee ist unbedingt notwendig und ist für mich absolute Gebotenheit. Das braucht es. Auch wenn ich mir wünsche, dass es weltweit keine Armee gibt. Aber die Schweiz, um unsere Werte, um unser Land, um die Leute, die uns lieb sind und am Herzen sind, zu verteidigen, dafür brauchen wir leider eine Armee. Und eine Armee, die auch ausgerüstet ist, die das Material über die Leute verfügt und auch über den politischen Rückhalt immer wieder verfügt.
Hans, wo lässt du da gerade noch drauf reagieren?
Wir könnten jetzt natürlich ein Strickgespräch darüber führen, und das wäre sicher interessant, von Zweck und Verhältnismäßigkeit, von den Mitteln, die es braucht, oder? Wenn man vergleicht mit Bildung und Gesundheit und all die Anliegen, die Sachen. Aber was mir jetzt noch im Moment gerade wichtiger dürfte, ist etwas anderes. Du hast die Frage gestellt, was braucht es in der heutigen Welt, damit es nicht so weit kommt. Oder? Und ich glaube, was es eigentlich braucht, ist mehr Gerechtigkeit. Es ist interessant, in der Bibel kommt der Begriff, der Wort Frieden, nur wenig über 100 Mal vor. Mhm. Das Wort Gerechtigkeit kommt über 300 Mal vor. Das ist das Gute, das den Menschen versprochen wird und in der Aussicht gestellt wird. Das Gute der Gerechtigkeit ist der prominenteste Begriff in der Bibel. Und das haben viele Leute vergessen, das vergessen wir noch ring. Und die neuere ökumenische und interreligiöse Debatte redet mehr und mehr davon vom gerechten Frieden oder von Frieden und Gerechtigkeit im Zusammenhang miteinander. Jetzt kann Gewalt natürlich eine ungerechte Situation bekämpfen, aber sie kann nicht Frieden schaffen. Und wenn wir mehr Gerechtigkeit hätten in der Welt, dann hätten wir wahrscheinlich weniger kriegerische Auseinandersetzungen. Und wegen dem ist es mir wertvoll und sinnvoll, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Von kirchlicher Seite.
Ich glaube, das ist auch etwas, was ihr beide auf dem Herzen habt und macht in euren Kontexten. Und gleich jetzt für einen Außenstehenden, der zulässt und sich jetzt vorstellt, du in der Uniform und du... Es gibt jetzt nicht eine Uniform, wo man sich einen Pazifist kann vorstellen, aber du bist in Zivil da, wie ich auch. Das ist ja dann schon ein bisschen Gegensatz und das Gegenteil, wo einem das so ein bisschen hervorruft, oder? Der eine möchte Frieden fördern und den Krieg unbedingt vermeiden und im Militär geht es ja eher darum, dass man auch wegen dem ein Stück weit da wäre, oder? Und das, wenn es muss sein, auch unterstützt, jetzt in welcher Form auch immer. Du hast ja vorher erklärt, dass es bei euch nie wird um einen Angriffskrieg gehen in der Schweiz und das ist ja auch verständlich, das tragen wir ja auch alle mit und spüren das ja auch als Schweizerinnen und Schweizer. Aber jetzt rein vom Grundkontext her müsste man sich da nicht bekämpfen als Militär und Pazifismus.
Was du vorhin gerade für den Hans-Uli als Beschreibung genommen hast, möchte ich für mich selber sehr gerne auch in Anspruch nehmen. Auch mir geht es darum, Frieden zu fördern und Krieg unbedingt zu vermeiden und zu verhindern. Und darum bin ich in der Armee.
Hast du ja gesagt schon, ja. Genau.
Für mich ist es kein Zweifel. Ich sehe keinen Grund, warum wir ja lange bekämpfen sollten. Der Samuel ist da mit der Uniform und er steht für eine Institution, wo ich, sagen wir, mich selber lieber nicht engagieren würde, aus Gründen, die ich angedeutet habe. Mhm. Da könnte man länger darüber reden. Aber das tut dieser meinem Respekt für Samuel keinen Abgrund. Im Gegenteil, ich bin dankbar, dass es Leute wie ihn gibt in der Uniform. Auch wenn ich mich mit der Uniform selber schwer tue. Ich bin übrigens, hat es mir nicht grosse Opfer gekostet, Pazifist zu sein. Ich bin nämlich untauglich erklärt worden, als ich mich gestellt habe mit 18, 19, weil ich Rückenprobleme hatte. Ich habe nicht ins Gefängnis müssen. Mein Bruder war im Gefängnis, weil er den Militärdienst verweigert hat. Das ist nachdem das vor dem Zivildienst war und nachdem das der unbewaffnete Sanitätsdienst ist abgeschafft worden. Warum ist er abgeschafft worden? Die militärischen Berater, die Schweiz nach Israel geschickt hat, im Sechstagekrieg, sind zurückgekommen und gesagt, ein unbewaffneter Soldat ist kein Soldat. Das habe ich von jemandem gehört, der im EMD, im damaligen eidgenössischen militärischen Departement
geschafft hat. Und heutzutage gibt es ja wieder waffenlosen Dienst.
Und das weiß ich jetzt nicht. Ist wahr. Gibt es das wieder?
Ja.
Okay.
Ja, hätte ich auch schon die Option gehabt vor 20 Jahren, um das...
Zuerst, ich bin nicht auf dem neuesten Stand.
Nachher ausblendet.
Ja, genau. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich etwas würde bekämpfen oder mich etwas bekämpfen, sind das nicht Menschen, sondern das sind Ideen. Zum Beispiel die Idee oder der Mythos von der erlösenden Gewalt bekämpfe ich. Weil er sich breit gemacht hat. Er ist nicht so sehr verkörpert, die einzelnen Menschen. Er hat sich breit gemacht in unserer Gesellschaft. Und das ist ein grosses Verhängnis. Das zehnte Verhängnis, das andere Verhängnis ist, wie gesagt, dass man das Gefühl hat, Konflikte darf es nicht geben. Mal Konflikte muss es geben, wird es immer geben. Aber Krieg und Gewalt könnte man verhindern, wenn man ein bisschen mehr würde an Gerechtigkeit glauben.
Ich würde gerne da gerade anschliessen, und zwar der Mythos von der erlösenden Gewalt, das sehe ich auch so. Das ist effektiv ein Mythos, weil Gewalt ist nie die Lösung. Und er löst es schon gar nicht. Es gibt aber noch einen zweiten Mythos, nämlich den Mythos von der absoluten und unbedingten Gewaltlosigkeit auf staatlicher Ebene. Auch das ist ein Mythos, der von gewissen Leuten aus der pazifistischen Bewegung, die ich dir nicht dazu erzähle, weil du begegnest mir anders, auch schon gehört haben und immer wieder begegnet. Weil Gewaltlosigkeit oder die Abwesenheit von der Möglichkeit von Gewaltanwendung in einem Staat auch nicht eine Lösung ist. Beziehungsweise, ob es jetzt die polizeiliche Gewalt ist im gesellschaftlichen oder die militärische Gewalt, um Ordnung zu schaffen oder Gerechtigkeit zu schützen innerhalb von einem Land. Auch diesen Mythos gilt es zu bekämpfen. Und ich denke, es ist gut, wenn man wirklich auf beide Seiten die Mythen entlarven als Mythen und effektiv auch bloßstellen.
Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo zwischendrin, zwischen der absoluten Gewaltlosigkeit und der Gewalt als Lösung und Erlösung. Das sehen wir auch in der Bibel, oder? Wenn wir schauen, dort haben wir ja eigentlich die idealen Vorstellungen von Jesus Christus in der Bergpredigt, wie eigentlich das Leben könnte sein oder wie wir auch das Leben haben, zum Beispiel Seligpreisungen und so. Und gleichzeitig liest man auch im Alten Testament von Kriegen, all die Schlachten von den Königen oder auch vom Volk Israel, wo sie da gekämpft haben, um eben auch können den Weg von Gott zu gehen oder in die Freiheit auch hineinzukommen. Und da stellt sich ja dann schon oft die Frage, oder ist Frieden dann wirklich auch in der Bibel das höchste Gut? Vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen Gerechtigkeit reinnehmen, wie du vorher gesagt hast, oder wie seht ihr das? Weil wenn man ja über die ganzen 66 Bücher von der Bibel hineingeht, begegnet einem da ja verschiedene Szenarien und Sequenzen.
Jetzt vor der Bibel her betrachtet und damit auch von meinem Hintergrund als Christ, denke, ist es von Gott gewollt, dass wir Frieden mit ihm haben und auch Frieden miteinander haben. Dafür hat Gott den höchsten Einsatz überhaupt gegeben, nämlich seinen Sohn Jesus in die Welt geschickt, damit wirklich Frieden entsteht. Und dass wir nicht mehr konfliktbehaftet unterwegs sein müssen, sondern möglichst konfliktfrei, Konflikt in dem Sinn als Vorläufer zu einer Eskalation, im Sinn von Streit, nicht im Sinn von Meinungsunterschied, sondern im Sinn von Streit, und dass man damit frei von Streit sein können und auch frei von Krieg werden können. Und das fängt effektiv, denke ich, im persönlichen Leben von jedem Einzelnen an. Und darum ist es wichtig, dass man eigentlich die Möglichkeit, dass Frieden entsteht und dass Frieden nicht eine Utopie ist, sondern kann entstehen, dass man das auch bezeugt, lebt und auch den Leuten erzählt.
Wie siehst du, Hans-Jörg?
Ja, damit ist angetönt schon, dass Frieden nicht das Ziel ist, das man erreichen muss, sondern ein Weg ist. Oder, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Du hast erwähnt, Karl, das, was das höchste Gut ist in der Bibel. Ich denke, das höchste Gut, das erinnert mich an die Frage, die Jesus gestellt worden ist. Was ist das oberste Gebot? Das ist die Liebe. Das ist das höchste Gut, die Liebe, denke ich. Und ich habe es schon vorher nachher ist nicht unbedingt Frieden das Allerwichtigste, sondern die Gerechtigkeit, glaube ich, hat einen höheren Stellenwert als der Frieden. Weil Frieden ist bisschen, Frieden als Begriff ist ein bisschen tät, sagen wir auf Französisch, ist ein bisschen verräterisch, ein bisschen täuschend. Mhm. Weil was heisst denn schon Frieden? Heisst es Harmonie? Glaube ich nicht unbedingt. Heisst es Abwesenheit von Krieg? Nein, auch nicht. Was heisst Frieden? Die Bibel hat die hebräische Bibel hat einen bestimmten Ausdruck, das ist auch vom Shalom. Das ist Wohlergehen, rundum. Materiell und geistig, physisch, seelisch Wohlergehen. Und das ist wie etwas, was uns vorschwebt, wo wir danach uns ausstrecken, wo wir auch darauf herstreben, glaube ich. Und je mehr, dass wir Gewalt einsetzen, und wenn wir immer Gewalt müssen oder meinen zu müssen einsetzen, ist der Shalom schon gestört. Aber mit dieser Spannung leben wir, glaube ich, oder? Wir müssen nicht unbedingt das rechte Mittelmaß suchen. Eine gewisse Spannung ist gegeben und ist auch gesungen, wo wir uns drinnen bewegen in einem Spannungsfeld.
Ja, also kann man sagen, der Shalom-Frieden, der biblische Frieden, ist etwas ganz anderes als der Frieden, der in der Welt und in den Medien immer propagiert wird.
Ja, also jetzt sprichst du mich auf ein anderes Wort von Jesus an, wo er im Johannes 14, glaube ich, 27, wo Jesus wie eine Art Abschiedsrede, der Jünger sagt, ich gebe euch meinen Frieden, der nicht ist, wie die Welt der Frieden gibt. Mhm. Und was weiss das? Stimmt. Das heisst, der Frieden, der die Welt gibt und verspricht, ist ein ungerechter Frieden und ist ein Frieden von kurzer Dauer. Woher muss man den schon aufrechterhalten werden, unter Umständen, das würde ich jetzt noch anfügen. Und der andere Frieden ist ein Frieden, der ganzheitlich ist und der dauerhaft ist, also nachhaltig. Aber das heisst nicht, dass er mit der Welt nichts zu tun hat und dass er nicht möglich wäre hier. Ich glaube wirklich, dass es eine Möglichkeit ist. Aber das ist nicht ein Ziel, das man einmal erreicht, vor allem mal, sondern das ist immer wieder das ist eine fortwährende Herausforderung.
Mhm. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Frieden ist eine ständige Herausforderung und der Frieden fängt beim einzelnen Menschen an. Und der geht weiter in den kleinsten Zellen vom Zusammenleben, in einer Partnerschaft, in einer Ehe, in einer Familie und breitet sich so aus in einem Land. Und gleichzeitig müssen die Verhältnisse geschützt werden, dass so ein Frieden kann ausgelebt werden. Werte müssen geschützt werden. Und das ist, der Shalom-Friede ist auch ein Wert. Die müssen geschützt werden. Und da sind wir dann leider wieder im Schweizer Kontext dabei, dass es wie die abschreckende Wirkung als Ultima Ratio auch von einer Armee gibt, die sagt, und wenn uns jemand die Möglichkeit vom friedlichen Zusammenleben will streitig machen, will angreifen, will uns Unrecht tun, will Ungerechtigkeit bringen, dann sind wir parat, auch unter Einsatz von unserem Leben, uns dort zu verteidigen und einzusetzen. Wohlwissend, dass wir in unserem Land nicht einfach friedlichste Verhältnisse haben, nach dem Shalom-Frieden. Wie viele Spannungen, wie viel Ungerechtigkeit, soziale Ungerechtigkeit, Schwierigkeiten haben wir in unserem Land, wie ist manchmal auch die Streitkultur sehr bedenklich, wenn man da und dort hört. Umso wichtiger, dass man als Einzelpersonen oder gerade auch eine wichtige Aufgabe der Kirchen sättige Frieden, Shalom-Frieden postuliert, proklamiert, auch beispielhaft vorlebt und gleichzeitig aber auch dahinter steht, dass man eine Organisation, eine Institution haben, die parat ist, unter Einsatz vom Leben das Land auch zu verteidigen mit seinen Werten.
Ja, ich habe vorher mal dir die Frage gestellt, eben mit dem Schwert, oder, wo Jesus gesagt hat. Jetzt aber gleich in dem Hintergrund, was wir besprochen haben mit dem Shalom-Frieden und allgemein Frieden, ist Jesus für euch dann auch eine Person vom Frieden? Oder wie sehen ihr ihn?
Schon. Ich habe vorletzte Dings gelesen von einer Freundin in Nordamerika, glaube ich. Wenn man würde fragen, wenn man sich verhalten wie Jesus, was könnte man machen? Und er hat dann geantwortet und gesagt, wir können zum Beispiel Tische umstürzen und die Händler aus dem Tempel treiben. Zum Beispiel.
Ja, hat es auch gegeben.
Hat es auch gegeben, genau. Also eine gewisse entschiedene, ich sage jetzt mal robuste, obwohl das Wort robust heute anders gebraucht wird, Haltung ist manchmal durchaus angemessen. Also auch Aggressivität ist nicht per se etwas Schlechtes.
Wenn es im richtigen Kontext kommt.
Ja. Wenn es um die Schützen geht, würde ich sagen, dort, wo muss Gewalt eingesetzt werden für einen Schutz, haben bereits präventive Schutzmassnahmen sie entweder zu wenig gesehen oder haben versagt. Also ich rede jetzt wieder von Gewaltprävention. Oder? Man hat herausgefunden, in den 2000er Jahren, als ich für das Programm zur Überwindung von Gewalt gearbeitet habe im Ökumenischen Rat, die Weltgesundheitsorganisation hat gesagt, wir können sehr viel Gewalt verhindern, dadurch, dass man entsprechende Massnahmen, strukturelle manchmal Massnahmen ergreift und Kontext schafft, die Gewalt vermindern. Und das ist schon viel Elend eingeschränkt und vermindert. Und ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges. Dort würden wir uns wahrscheinlich, würde ich jetzt widersprechen, sagen, mein erster Reflex ist nicht, das muss geschützt werden mit Waffengewalt, sondern es muss geschützt werden durch präventive Massnahmen. Und man hat für die Prävention von Gewalt viel zu wenig eingesetzt. Vor ein paar Jahren hat mir der Chef von der philanthropischen Einrichtung von der UBS gesagt, wenn du mich fragst, heute für 100'000 Franken für Krebsprävention, ich kann das am Morgen bringen. Fragst du mich für 10'000 Franken für Gewaltprävention, dann kannst du noch monatelang warten. Das sagt etwas über unsere Prioritäten.
Ich denke, beides ist eben wichtig. Das eine tun, das andere nicht lassen. Zum einen schützend dort zu stehen, wie eben Schweizer Armee verteidigt, es wirklich darum geht, die Werte zu verteidigen. Auch den Wert, dass wir uns für Gewaltprävention einsetzen, zu verteidigen. Und gleichzeitig auch die Gewaltprävention und auch das Ankämpfen gegen Ungerechtigkeit im engsten Umfeld oder auch in der Welt, das Engagement auch wirklich auch als Land zu pflegen. Ja. Und da bin ich froh und dankbar, in diesem Land zu leben und zu sehen, dass wir doch auch im Vergleich zu anderen Ländern sehr viel machen, sowohl für Gewaltprävention, sowohl für Entwicklungsprojekte und Zusammenarbeit, damit Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten können aus der Welt geschaffen werden. Andererseits man auch Tausende von jungen Männern und Frauen haben, die bereit sind und sagen, und wenn es Ultima Ratio nötig wäre, dann bin ich bereit, unter Einsatz von meinem Leben für das Land und seine Werte einzustehen. Und wenn ich das noch anfüge, ich finde das immer wieder beeindruckend, wenn ich in der Armee unterwegs bin. Armee die Uniform, abgesehen von der Grad. Aber die Uniform gibt auch eine gewisse Gleichheit. Hier und da treffe ich jemanden im zivilen Kontext und bin ganz erstaunt, wie die Person gestylt ist oder wie die Person unterwegs ist in ziviler Kleidung. Mit der Uniform sieht man eben ein bisschen uniform aus. Und das hilft häufig auch, dass man nicht einfach sieht, was vor Augen ist, sondern dass die Uniform kann sogar dazu beitragen, dass man den Menschen besser sieht und auch eine gewisse Chancengleichheit mehr bekommt, als das im zivilen Kontext der Fall ist.
Das kann ich bezeugen. Ja. Ich bin gerade letzte Woche auch mit dem Zivilschutz unterwegs gewesen, in den Uniformen. Sind wir ins Wallis gereist und haben noch eine Baustelle angeschaut, wo wir auf 3000 Meter vor eineinhalb Jahren dort haben dürfen mithelfen, so eine Bergstation abbauen. Wir sind die Sechste gewesen und sind eine andere Einheit besuchen. Es sind einfach alle in der gleichen Uniform und man fühlt sich wie als Teil von etwas Ganzem. Und man ist irgendwie gleich. Das finde ich wirklich auch noch schön. Ja.
Genau. Und gleichzeitig nach unserem Schweizer Modell, das Schweizer System von der Armee, sind wir alles Bürger und Bürgerinnen in Uniform. Und das Bürgersein, das nehmen wir mit in die Armee. Und wir sind eben nicht eine Söldnerarmee oder nicht einfach eine Berufsarmee und auch schon keine instrumentalisierte Armee, sondern, und darum bin ich auch als Armeeseelsorger tätig, weil da sind Menschen in Uniform, die sich im Privaten, im Zivilen, aber auch im Militärischen bereit sind einzusetzen.
Hast du noch etwas ergänzen zu Jesus Christus als Person vom Frieden? Wie siehst du das als Armeeseelsorger und reformierter Pfarrer?
Für mich persönlich ist Jesus Christus selbstverständlich eigentlich der Inbegriff von dem, was Frieden bedeutet und was wirklich Shalom, der Shalom-Frieden mit sich bringt. Wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er respektvoll und wertschätzend mit Menschen umgegangen ist, aber gleichzeitig auch eine Klarheit und eine Linie gezeigt hat, wie er den Mensch gesehen hat. Und interessant zum Beispiel, denken wir zum Beispiel an die Begegnung mit dem Hauptmann, hätte er nicht gesagt, und übrigens, du solltest jetzt die Armee verlassen. Obwohl er Vertreter war, der Hauptmann von Capernaum, von einer Besatzungsarmee in der damaligen Zeit, von der römischen Armee. Interessanterweise war die Botschaft von Jesus nicht gewesen, hätte ich vielleicht gesagt, an innerer Stelle, hey, aber bei dieser Armee, die eigentlich am Unrecht vom römischen Staat als Besatzermacht dient, da solltest du raus, hat Jesus nicht einmal gesagt, sondern er hat den Mensch gesehen und hat den Mensch Frieden gebracht und hat darauf gezählt, dass der Mensch in seinem Kontext, der sogar sehr problematisch war, Frieden wirkt, zum Frieden dient und pazifistisch wirkt.
Ich möchte zum Schluss noch auf Gemeinsamkeiten kommen. Wir haben es zwar ja auch schon ein bisschen rausgehört bei euch, dass ihr beide für den Frieden gehen und sind und in euren Kontexten dafür einsetzt. Aber was ist jetzt für uns wichtigste im Zusammenhang mit dem Frieden und mit eurem Glauben im Kontext als Armeeseelsorger oder als Pazifist, Täufer?
Das Wichtigste für mich jetzt im Moment ist dranbleiben und aufmerksam sein. In einer Welt, die sehr schwierig geworden ist, aufmerksam zu sein auf menschliche Nöte und menschliche Verhältnisse. Weil wir überschwemmt sind mit Propaganda, mit Fake News, mit Hetzereien. Ich finde es schwierig heute, uns zu konzentrieren auf das Wesentliche. Gerade weil wir eben so überschwemmt werden mit Social Media und diese Sachen und mit der Werbung. Dranbleiben und Menschlichkeit in den Vordergrund stellen. Manchmal halt doch gegen das, was die konventionellen Richtlinien sind oder so. Das ist eine Gratwanderung.
Frieden kann nur entstehen oder der Weg zum Frieden kann nur beschritten werden, wenn der Mensch wertgeschätzt wird, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht. Und nicht eine Institution, nicht eine Organisation, nicht ein System, sondern der Mensch. Und für mich persönlich ist genau darum, hat Gott auch Jesus in die Welt geschickt, nämlich weil er den Mensch lieb hat und es um einen Mensch gegangen ist und nicht um irgendeine Institution. Und das möchte ich hochhalten, den Mensch im Mittelpunkt sehen, den Mensch als Geschöpf Gottes im jeweiligen Kontext und in meinem Fall jetzt im Kontext von der Armee im Mittelpunkt sehen und mich für sie einsetzen, zum einen. Zum anderen einen offenen und durchaus auch kritisch offenen Blick zu haben für Institutionen und Entwicklungen, die sich in Institutionen ergeben. Und gleichzeitig zum Dritten aber auch ein Ja dazu haben, dass man den Schweizer Weg mit den Schweizer Institutionen weiter beschreitet und uns dafür einsetzt, dass der geschützt bleibt.
Herzlichen Dank, Samuel Schmid und Hans-Ueli Gerber, dass wir hier mit euch zwei das Thema eintauchen und sind meine Gäste gewesen. Ein Thema, das uns heute als Gesellschaft ähnlich stark beschäftigt wie der Frieden, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wie kann man das Thema mit dem christlichen Glauben vereinen? Und sollte das nicht eins der Kernkompetenzen sein von der Kirche? Das werden wir beim nächsten Mal mehr vertiefen. Am Mikro war der Karl Littli. Bis zum nächsten Mal.
Hören die 14 Tage wieder rein bei der nächsten Folge von Glaubenssache, Gespräche über Glauben, Kirche und Religion, der Podcast von RF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen.